geklaut und Scheiße gebaut. Deinen Liebsten betrogen oder einfach gelungen. Den Nachbarn vor Wut in die Suppe gespuckt. Ach, was ist schon dabei, kein Engel zu sein? Beichtstuhl, Beichtstuhl, herzlich willkommen im Beichtstuhl. Im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost mit Süd und Ost.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Heute ist Dienstag, der schönste Tag der Woche. Es ist der 18. Februar und wir melden uns zurück. Wenn ich sage wir, meine ich einmal Ost. Er ist der Fels in der Brandung und meine Wenigkeit der Süd, der jetzt mal ja zweimal ausgesetzt hat. Und ich würde erstmal sagen, du darfst auch Hallo sagen und dann überlegen wir gemeinsam, wo wir eigentlich anfangen.
Das ist sehr gut. Ich merke jetzt ein bisschen Verlegenheit am anderen Ende der Leitung. Ich merke jetzt ein bisschen Nervosität.
Ja, total.
Ich merke, du musst in dieses Podcast-Game wieder reinkommen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin gerade in Wien unterwegs mit einer Band namens Hämmerton. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Noch nie gehört. Ich komme so aus dem Pop und Techno komme ich. Es ist wahrscheinlich eher was anderes. Ja. Es ist so eine Ärzteband, Hämmerton. Klingt wie Hämatom.
Es ist eine Ärzteband, wir haben uns spezialisiert auf Blinddärme und machen dann, das ist irgendwie part of the show, dass wir auf der Bühne direkt vor Ort mit einem relativ stumpfen Messer mindestens zwei Besuchern den Blinddarm einfach, random heißt das, entfernen.
Ist eine coole Sache. Man kann ohne Blinddarm weiterleben.
Moment,
ist es ganz ungefährlich.
Ich war noch nicht fertig. Und ihn dann auch wieder am Merch verkaufen. Das wird zum Beispiel meine erste Frage, die nach München geht. Ich erwische dich hoffentlich auch in München Süd. Jürgen, unser Merchandising-Beauftragter, hat gefragt, ob er diese abgeschnittenen Darmteile, ob wir die signieren können und einfach am Merch verkaufen. Geht das klar? Ich hoffe ja.
Das geht natürlich klar. Ich werde mich drum kümmern. Ich weiß nicht, wo diese Teile jetzt gelandet sind. Die werden ja immer eingeschickt nach so einer OP, habe ich jetzt erfahren. Und untersucht, ob das alles geil ist. Ob man es weiterverwenden kann. Ich weiß nicht, ob mein Blinddarm, ob das fürs Ersatzteillager interessant ist. Ich glaube eher nicht. Kann ich eine Erfahrung bringen. Müsste man ein bisschen wahrscheinlich erstmal so trocknen und dann, klar, kann man es schön weiterverscherbeln. Es ist ein kranker Gedanke, wenn ich das so sagen darf. Auf den kam ich nie. Und ich habe sehr viel Zeit in letzter Zeit nachzudenken.
Sehr viel kranker Gedanke. Ja, ich mache mir jetzt eine Buttermilch auf. Ich bin ein bisschen, wenn ich so sagen darf, übernächtigt von gestern Nacht. Ich wollte wie immer früh ins Bett. Aus früh ist sehr spät geworden und genau, deswegen bin ich ein bisschen übernächtigt und versuche mich jetzt mit Buttermilch wieder in Form zu bringen. Und ich würde dich einfach gerne bitten, mal kurz den Leuten zu erzählen, was da genau eigentlich los war bei dir.
Ja.
Dieses Mal, Diggi.
Es ist wirklich, also dieses Mal, wer uns noch nicht so lang kennt oder so, ich hatte vor nicht mal einem halben Jahr, von einem Vierteljahr eher, meinen Ellbogen gebrochen. Bin dann erstmal ausgefallen am Schlagzeug. Wahnsinnig frustrierend. Dramatisch, alles totaler Scheiß und ich wär keiner sein oder ich bin keiner, der drauf steht, dass alle einen bemitleiden. Ich will eigentlich funktionieren, ich will auf die Bühne, ich will Schlagzeug spielen. Bin ich ausgefallen, kaum läuft dieser Ellbogen wieder, wobei ich ja immer noch in Physiotherapie mit diesem Ellbogen bin.
Also du fährst jetzt doppelgleich, das ist so eine Doppelstrategie gerade.
Genau, ich war Doppelstrategie und dann kam ich zu dieser Physiotherapie und habe erstmal so erklärt, dass ich jetzt manche Sachen nicht machen kann, weil ich jetzt hier komplett aufgeschlitzt wurde. Aufgeschlitzt, da gibt es auch noch mehr zu sagen. Ich möchte ganz kurz vorne anfangen, das wird dann auch so meine kleine erste Beichte. Wir sind auf Tour gegangen, wir hatten den ersten Tourblock, dieser wirklich, was ich bis jetzt mitbekommen hatte, wirklich sagenhaft geilen
Tour. Da war es ja noch lächerlich, da war es ja noch gar nicht richtig gut.
Da war es noch gar nicht gut.
Erst später geworden.
Okay.
Wenn ich dann das war Osnabrück, Frankfurt und Stuttgart.
Genau, da war ich noch dabei und dann ging es nach Prag. Wir hatten aber davor noch ein paar Promotage oder eigentlich nur zwei Promotage, waren noch gemeinsam unterwegs. Und da habe ich auch die ganze Zeit schon so ein Magen, wie soll ich das nennen? Es war noch kein offensichtlicher Schmerz, eher so leichtes Magenziehen. Die ganze Zeit so gehabt.
Ja, das ist lustig. Genau, das Lustige war, dass wir, als wir in Dortmund dieses Konzert gegeben haben, dieses Straßen-EMP, Schaufensterkonzert, Da haben wir, also kurz nach der Show, glaube ich, endgültig erfahren, dass wir die Eins verpassen werden. Also es war irgendwie, das war der Mittwoch, glaube ich, oder Dienstag, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube sogar, das war der Dienstag. Dienstag, Mittwoch, ja.
Das war der Dienstag. Tatsächlich. Dienstag, ja.
Und genau, und für uns war eigentlich schon klar in diesem Moment, okay, wir haben es verkackt. Mal wieder. Wir haben es mal wieder verkackt. Und man muss echt sagen, dass wir unfassbar traurig waren.
Wir waren unfassbar
traurig und total angepisst. Und ich bin dann runter und als es so klar war, also 17, 18 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, dass wir es mal wieder nicht schaffen werden. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, Leute, packt eure Sachen zusammen, wir müssen irgendwo hin, ich will mich jetzt besaufen. Und dann haben wir ein türkisches Restaurant, eine türkische Taverne aufgetrieben, irgendwo im schlimmsten, habe ich mir sagen lassen, im Nachhinein Dortmunder Viertel, das man sich vorstellen kann.
Hat man auch gemerkt, als man dort war. Es war wirklich so zugemüllt, es war schrecklich. Und ich bin da wirklich nicht empfindlich.
Und dann sind wir dorthin und haben, finde ich, sehr gut gegessen, aber es war schon tough, es war rough und tough und es war vor allem sehr scharf. Und mit Sefiraki wurde alles runtergespült und so. Ich ging dann am Schluss total dicht daraus. Du ein bisschen weniger, aber du hast schon essenstechnisch Gas gegeben. Und mir war eigentlich klar, am nächsten Tag hast du so gestöhnt, dass, oh, das tut weh, das tut weh. Das kann nur von diesem Türken kommen.
Nee. Ich hatte ja auch schon vorher, ich hatte den ganzen Tag ja schon dieses Zwicken. Nennen wir es Zwicken im Bauch. Und ich glaube, weil du die Eins angesprochen hast, hätten wir die Eins geschafft, könnte ich mir vorstellen, hätte ich diese Entzündung, die da ja schon im Anmarsch war, besiegt. Ja. Ich glaube, dann wäre die Psyche stark genug gewesen, aber dann ist so alles in mir zusammengefallen und jeder Entzündungsherd konnte sprießen, konnte ausbrechen, so wie er
aber
wollte.
Aber weißt du was? Du hast vollkommen recht, Alter. Du hast vollkommen recht. Das ist auch genauso deswegen alles passiert, Alter. Das ist eine sogenannte Kausalkette. Hätten wir die Eins erreicht, wärst du trotzdem, dein Blinddarm war da trotzdem schon im Arsch. Das heißt, du hättest die Eins nicht mitfeiern dürfen können und du hättest diese legendäre Eins-Party, die es nicht gab, Chart-Party, da hättest du nicht Part davon sein können. Und deswegen ist das passiert mit dem Blinddarm, Alter. Also deswegen haben wir die zwei nicht geschafft. Das eine ergibt das andere. Verstehst du den hohen Sinn? Also,
nee, ich verstehe nicht.
Eigentlich ist der Blinddarm dran schuld, dass wir nicht die Eins gekriegt haben.
So rum siehst du es. Und ich sehe es ja andersrum. Nee. Also bei mir ist es wirklich so, ich glaube, die Energie wäre so groß gewesen, die Euphorie, dass sie diese Entzündung platt gemacht hätte. Weil es gibt durchaus Blinddarmentzündungen, die man durch Antibiotikum oder auch einfach durch starke Psychen wieder heilen kann, habe ich jetzt erfahren.
Durch Yoga. Stell dir vor, wir hätten die Eins gehabt, wir hätten das voll abgefeiert, hätten in Berlin diese mega Chartparty gefeiert, die wir geplant haben und die halbe Stadt lahmgelegt, so wie es eigentlich geplant war und du hättest nicht Part davon sein können. Alter, das hätte ich ja richtig gefickt.
Das wäre noch schlimmer gewesen. Es ist alles so furchtbar.
Also erzähl weiter.
Ich erzähl weiter, genau. Also wir sind dann, ich hatte dann dauernd dieses Ziehen im Magen und es wurde tendenziell von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag stärker, aber es war noch erträglich. Und dann sind wir overnight mit dem Nightliner dann, also Nightliner in Nürnberg eingestiegen und sind overnight von Mittwoch auf Donnerstag nach Prag gefahren und das war die schlimmste Nacht. Da konnte ich auch fast nicht schlafen und in Prag am Morgen bin ich dann mit ganz schlimmen Bauchschmerzen aufgewacht. Und das wird meine erste kleine Beichte und in dieser Nacht habe ich so gemerkt, ich habe auch gar nicht geschlafen und habe gemerkt, dass was grundsätzlich stimmt, habe ich aus Verzweiflung zu Gott gebetet.
Das ist die schlimmste Beichte, die du jemals in 6 Jahren Beichtstuhl irgendwie hier rausgelassen
hast. Und die geht noch weiter. Ich habe mit Gott gesprochen.
Hat er geantwortet?
Ja. Und er hat gesagt.
Aber du weißt, dass du oberhalb von Nord liegst, ne?
Wie, ich liege oberhalb vom Nord? Das stimmt doch gar nicht.
Oder zumindest in der Nähe von Nord. Nicht, dass der einfach geantwortet hat.
Es war wirklich Gott. Und zwar hat er gesagt, aber Alter, jetzt willst du Hilfe und davor singst du dauernd, Gott muss ein Arschloch sein. Ohne Scheiß. Diese Unterhaltung hat in der Koje stattgefunden.
Du bist da ganz dicht, wirklich.
Und dann habe ich gedacht, es war eine längere Unterhaltung mit Gott, ja, und er hat gesagt, kannst du nicht bringen, aber dann musste ich ihm auch recht geben. Ja, klar, hast schon recht.
Ja.
Scheiße.
Ja, klar, kann man schon so sehen.
Aber kannst du mir trotzdem helfen? Und dann einfach nur noch gesagt, nö. Dann gesagt einfach, ja, nö, das war's. Und dann ist er auch wieder weitergeflogen. Oder,
und du warst ja nüchtern, ne?
Ich war nüchtern. Aber es war wirklich genauso, wie ich es jetzt beschrieben habe. Ich war so verzweifelt, weil ich wusste, da passt was grundsätzlich nicht im Bauch. Und wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, dann werde ich da nicht mehr heimkommen. Wir sind hier auf Tour und das gibt's doch alles nicht. Es kam dann leider
man muss ja sagen,
so. Es gibt es dann wirklich alles nicht. Ich habe mich noch durch Prag gequält. Also ich habe noch vor der Show in Prag, war ich ja noch bei einem allgemeinen Praktiker, bei einem kleinen Hausarzt, der dann gesagt hat, naja, wahrscheinlich eine Verstopfung. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Verstopfung, aber klar.
In Prag.
Kann man finden.
Und dann haben wir versucht, dann dich 10 Hobbyärzte in der Backstage zu heilen. Wirklich,
waren
mit jede
20.
Menge Tipps. Mit jede Menge Tipps. Ich war der Einzige, der auf Blinddarm getippt hat.
Und der Gorki.
Wurde von dir kategorisch ausgeschlossen.
Ja, ich kann mich gar nicht so richtig erinnern. Der Gorki hat es auch erwähnt, aber auf Blinddarm wäre ich nie gekommen. Wirklich nie. Also ich habe das auch nie so lokalisiert, dass es so seitlich irgendwo ist. Es ist bei mir war einfach der Bauch, als würde er gleich platzen und hat alles wehgetan. Ja, hätte ich nie gedacht. Blinddarm. Ich dachte, Blinddarm ist auch so eine 80er-Geschichte. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich habe lange keinen Menschen mehr gehört.
Du meinst, dass die Evolution einfach den Blinddarm abgeschafft hat mittlerweile?
Ja.
Seit den 90ern. Ja. Seit den 90ern hat die Evolution einfach Blinddarm.
Genau, das ist
so mehr aus.
80er, 90er habe ich so einen Eindruck, das war voll in Blinddarmentzündung.
Ja.
Jeder hat so seinen Blinddarm rausbekommen. Aber,
kriegst du ja in jedem Zusammenschnitt, ne? In jedem Zusammenschnitt, musikalischen Zusammenschnitt, siehst du irgendwie so Blinddämme durch die Gegend laufen aus den 90ern. So Fall der Mauer nur möglich durch Blinddämme.
Auf jeden Fall, es war der Blinddarm. Alles wegen Blinddarm.
Ja. I've been looking for Blinddarm, hat ja der David Hasselhoff damals auch gesungen, auf der Mauer.
Auch er.
Ja, das hast du schon recht. Ich muss auch beichten jetzt, meine erste kleine Beichte. Als ich in dieser Backstage kam nach Wien und ich habe dein Gesicht gesehen, ich habe dieses Story gehört, da habe ich dich so für 10 Sekunden gehasst, Alter. Ich habe dich für 10 Sekunden, da habe ich gedacht, Alter, mach jetzt keinen Scheiß. Wirklich, mach bitte jetzt keinen Scheiß, Alter.
Wahnsinn.
Ich habe 10 Sekunden gebraucht, um Empathie zu verspüren.
Ja,
es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr leid.
Es muss dir überhaupt nicht leid tun. Und es sind auch immer, also neben dem ist mir wirklich, bin wirklich auf dem Weg der Besserung und kann auch hier schon ein bisschen spoilern. Es schaut sehr, 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 sehr gut aus, dass ich nächstes Wochenende dabei bin.
Ah, die Nachricht hat er mir für den Schluss aufgehoben, ne?
Nee.
Finde ich schade, dass du es jetzt schon verletzt.
Echt. Neben dem hast du natürlich mit deiner Psyche zu kämpfen und da kommen schon immer wieder so Teller, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Es gibt's einfach nicht. Also warum und was soll dieser Scheiß? Also
dass der man muss ja dazu sagen, dass wir uns vor der Tour, wir beide uns unterhalten haben. Und was denkst du, was diesmal passiert? Also welchen Grund wird es geben, dass diese Tour entweder nicht stattfindet und dass irgendjemand auf der Strecke bleibt? Und es wurde viel vermutet. Also wir haben wirklich viele Krankheiten. Auf Blinddarm ist niemand gekommen. Es war relativ schwach, muss ich sagen.
Auf Blinddarm
das nächste Mal wird ein Pott aufgemacht.
Und ich war auch immer total vorsichtig. Ich dachte, mich erwischt so total mit einer Erkältung oder so, was natürlich auch nervt und so. Aber ich werde nie wieder über irgendwas nachdenken. Einfach machen. Kannst du eh nichts verhindern. Kannst du nicht vorbeugen.
Ja, und dann hast du dich durch die Show gequält. Man muss sagen, Nord sei Dank, der hat irgendwelche mega Knaller, ich weiß gar nicht, was das für ein Stoff war, den er dir da reingedrückt hat. Aber du hast dann irgendwie gedacht, ja, ey, geil. Ich kann die Show spielen, aber glaube ich nur bis zur Hälfte, ne? Und dann ging es schon wieder los.
Dann ging es wieder los und dann war aber die Nacht total gut. Wir sind dann weitergefahren nach Leipzig und die Nacht war total gut. Und ich hatte aber über...
Da ist es schon gebrochen, ne? Da ist es schon durchgebrochen wahrscheinlich.
Ja, das kann ich jetzt erzählen. Ja, das wusste ich natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ein sehr guter Freund, ein Arzt aus München hier, der Konrad Stock, liebe Grüße, danke für deinen Support. Der hat einen Termin klar gemacht im Uniklinikum Leipzig für dann Freitag 10 Uhr. Dann dachte ich, geh da früh hin, dann gibt er mir ein super Medikament und dann kann ich die Show einfach oder die Tour weiterspielen. Und dann bin ich in die Klinik gegangen und habe dann auch von Donnerstag auf Freitag, also Nacht von Prag nach Leipzig, ultra gut geschlafen. Sau gut geschlafen und bin dann morgens aufgestanden. Unser Shuttle-Fahrer hier, unser Runner, hat mich ins Klinikum gefahren. Ich hatte fast schon schlechtes Gewissen, weil ich hatte kaum mehr Schmerzen. Das Einzige, was war, wenn ich jetzt auf die Stelle vom Blinddarm gedrückt hatte, dann war auf einmal so ein Druckschmerz. Das hatte ich vorher gar nicht, aber es war nur, wenn ich so drauf gedrückt habe und ansonsten hatte ich überhaupt keine Magenschmerzen mehr. Und dann bin ich in die Klinik es und dann, genau.
Ja, warte mal, ganz kurz, ja? Weil es gab noch eine Story, Nord und ich saßen natürlich mal wieder viel zu lange unten und ich glaube, so gegen 7 Uhr musstest du mal pissen und bist ihm begegnet. Und ich stand schon draußen auf einer Grau, wir waren schon in Leipzig und dann kommt er zu mir raus, ey, Südi schaut gut aus. Ich glaube, er ist über den Berg. Jetzt ist, glaube ich, das Ding durch. Also er ist stabil und so und wird alles gut werden. Mit diesen Gedanken bin ich dann ins Bett. Ich sage, oh geil, das ist schön.
Okay, scheiße.
Alles wird wieder gut. Ja. So wird ins Bett. Und dann bin ich aufgewacht in Leipzig um 12 Uhr. Und hab deine WhatsApp gelesen.
Ja, und es war auch wirklich, hat sich super angefühlt. Und dann war da eben ein Kollege von diesem Konrad Stocker, diesen super, die haben da so ganz große Ultraschallgeräte. Und beim Ultraschall siehst du ja nicht, was auf dem Ultraschallgerät ist, sondern siehst, also in dem Fall zumindest, was so den Gesichtsausdruck vom Arzt. Und er so dauernd so gelächelt, alles so abgefahren. Und dann kam er im Bereich des Blinddarms und sein Gesicht so, oh oh.
Ach scheiße, und das siehst du doch direkt auf dem Ultraschall?
Er hat es direkt gesehen und ich habe sein Gesicht gesehen. Und es war so eindeutig so. Das wird heute nichts mehr mit einem Konzert.
Aber sag mal, wie ist denn das?
Der ist auch alles genau, der hat auch gemeint, da gibt es nichts mehr zu retten. Das Ding muss jetzt rausoperiert werden. Also er hat das im Ultraschall...
Hast du Bilder davon gesehen?
Nee, ich habe es gar nicht gesehen im Ultraschall.
Das heißt, genau, ist es dann zerflattert? Ist es dann irgendwie platt gedrückt? Verändert es die Form? Du kannst es ja nur an der Form erkennen. Ultraschall ist ja sehr...
Ich grüße.
Das ist ja sehr vage eigentlich, ne?
Genau, wobei
das
die
ist nur,
haben,
nur zweifarbig.
Das sind so Sonographie-Spezialisten hier, der Konrad Stock und dann eben der Kollege in Leipzig, Namen vergessen. Auch alles Professoren und die haben den ganzen Tag mit diesen Ultraschallgeräten. Und es gibt ja dieses kleine, was man so von seinem Hausarzt kennt. Und das sind so richtig große Apparate. Also da kann ich schon sehr viel sehen. Und dadurch, dass sie den ganzen Tag reinschauen, haben sie dann, glaube ich, voll die Erfahrungswerte. Und ich glaube, es ist die Größe einfach gewesen. Weil die dann auch gemeint haben, nach der OP, das Ding war total aufgeblasen und dann eben auch geplatzt. Und wenn man auch von einer Blinddarmentzündung spricht, dann meint der Volksmund, wenn er diesen Begriff benutzt, eigentlich den Blinddarmfortsatz. Das ist eigentlich genau genommen eine Blinddarmfortsatzentzündung. Und wenn dieser Fortsatz lange entzündet ist, dann überträgt sich das irgendwann auf den Blinddarm. Das war bei mir schon passiert. Das heißt, dieser ganze Blinddarm war schon aufgequollen.
Und normalerweise, was heißt lange? Sprechen wir bei lange von einem Tag oder eher von 3 Wochen?
Nee, ich denke eine Woche.
Ich habe die ganze Zeit. Und das hast du aber schon. Du kannst schon bestätigen, dass du auch das seit einer Woche irgendwie so mit dir rumgetragen hast.
Ja, also ich weiß, wir sind von Stuttgart heimgekommen und dann habe ich am Sonntag, also die Woche vorher, auf jeden Fall schon gesagt, ich habe ein bisschen nervösen Magen.
Okay.
Also eine Woche wäre es dann nicht gewesen, dann wären es so 5 Tage gewesen.
So, und dann, genau, dann kam direkt die Nachricht, okay Leute, ich muss operiert werden. So, Not-OP, genau. Timmy ist auf dem Weg. So, wobei Timmy war, glaube ich, sogar schon vorher irgendwie kontaktiert. Timmy ist auf dem Weg. Für Berlin habe ich gar keinen noch. Und genau, ich muss mal gucken, was hier jetzt passiert. Und da warst du dort gelegen. Hast dir einfach, obwohl es eigentlich notoperiert werden sollte, das verstehe ich nicht ganz, haben sie dich warten lassen. Ewig lange, ne?
Na, das war total komisch. Dann bin ich von diesem Internisten, von der die Sonographie gemacht hat, zur Notfallambulanz gekommen. Und da meinte dann, die war echt eher so ein bisschen so eine ältere Chirurgin, das war die Leitung dieser Notfallambulanz und die fand ich schon ganz schön frech, weil die hat meinen Namen aufgerufen, dann bin ich halt, mir ging es halt gut, ne? Dann bin ich halt so aufgesprungen, hat sie gemeint, Ihnen scheint es ja wirklich sehr gut zu gehen. Also fand ich so ein bisschen von oben herab, weil sie musste ja wissen, dass wenn so ein Ding durchgebrochen ist, dass der Schmerz ja eigentlich weg ist, also dass dieser Druck dann nachlässt und es dann nicht mehr so wehtut. Haben auch alle anderen Ärzte bestätigt, aber die interessanterweise überhaupt nicht. Und wir haben uns dann schon gefunden, aber es war sehr holprig, unsere Konversation am Anfang. Und irgendwann meinte sie, damit ich auch mal hier weiterkomme, also ich muss ja dann auf Station kommen und von da aus geht's dann in den OP, soll ich mich jetzt echt mal auf eine Liege legen, sonst wäre ich überhaupt nicht vollgenommen.
Ernst genommen.
Ja, genau. Und dann habe ich mich auch hingelegt und hatte halt dauernd so mein
Direkt aus dem Wartezimmer auf den OP-Tisch.
Naja, das wäre geil gewesen und das wäre auch logisch gewesen, wenn man weiß, das Ding ist durchgebrochen. Und dann kam ich auf Station und dann hieß es, naja, okay, könnte 14 Uhr werden, könnte 16 Uhr werden. Dann habe ich zweimal Hubschrauber landen hören, klar, ich meine, das sind halt dann auch Notfälle, ne? Letztendlich war es dann 2 Uhr morgens, bis ich dann in OP gekommen bin.
Was macht man in dieser Zeit? Was macht man in dieser Zeit? In der Zeit, in der du liegst?
Und in der Zeit habe ich dann wirklich, ich hatte ja keine Schmerzen, meinen Laptop auf dem Schoß und habe Noten ausgedruckt für Berlin, für den Ersatzschlagzeuger. Ich hab nicht geschlafen, also da war dann doch so ein Ziehen da und Nervosität. Ey, komischerweise, die Zeit verging auch sau schnell dann bis 2 Uhr morgens.
Ja?
Aber ich habe am Vortag kaum was gegessen, ne? Durfte an dem Tag nichts essen und habe danach auch nichts gegessen. Es gab immer nur so Brühe. Ich habe wirklich, das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben, 6 Kilo abgenommen in 4 Tagen.
Wirklich?
Man muss natürlich drauf sagen, jetzt?
Also bist du auf einem guten Weg oder?
Ich bin auf einem guten Weg.
Willst du deine Traumfigur beibehalten?
Ja, also man muss dazu sagen, die haben mir natürlich auch was rausgenommen. Das heißt, musste von den 6 Kilo abziehen. Ja. Aber vielleicht auch ein guter Tipp für Leute, die abnehmen wollen, einfach die Organe entfernen lassen, die man nicht braucht. Und ich bin auf einem guten Weg, aber ich habe noch ein paar, ich würde sagen 3 Kilo.
Aber darfst du jetzt alles essen, was du möchtest? Also musst du alles irgendwie essen. Einschränken?
Nee,
alles essen. Da ist der Damm schon ein Brett, ne? Damm ist so ein stabiles Organ.
Wirklich, ein Hoch auf die Schulmedizin, ein Hoch auf den Menschen, also auf den menschlichen Körper. Das ist, ich meine, was neu zusammen und dann kannst du nach 4 Tagen
wieder
essen, was du willst.
Vor 100 Jahren ungefähr wärst du dann gestorben, kann man das so sagen?
Ja, ich wäre jetzt zum dritten Mal gestorben, vor 100 Jahren. Das ist schon sagenhaft, muss man wirklich sagen. Das
oder? Ja, wirklich? Ja. Also ein Hoch auf deine Eltern, dass sie dich jetzt gezeugt haben, oder zumindest vor nicht allzu langer Zeit. Weil ich glaube, vor 100 Jahren, vielleicht wäre das mit Abtasten irgendwie möglich gewesen, aber das muss ja auch irgendwer das erste Mal ausprobiert haben. So, oh, ich habe Schmerzen, und das mal aufschneiden und dann siehst du diesen Blinddarm, dann schneiden wir das mal weg, nur das kann helfen. Und dann machen wir wieder zu. Und sag mal, was mich sehr stark interessiert ist, sind 2 Sachen. Zum einen,
die OP, hast du noch Fragen zur OP?
Ja, genau. Wie lief die OP ab? Nimm uns doch ein bisschen mit, Süd. Es geht um diesen, es ist ja diese Kaka, Popo und Stinky Pipi Podcast. Da finde ich, da passt eine Darm-OP ganz gut rein, thematisch.
Ich freue mich auf die vielen Rückmeldungen auch, weil das ist ein Thema, habe ich so einen Eindruck, das sehr viel interessiert. Und an dieser Stelle aber auch vielen, vielen Dank für die vielen, unglaublich, unfassbar vielen Genesungswünsche auch hier über die Patreon-Plattform und so. Ich will das nämlich erzählen. Und dann sind die, normalerweise kannst du inzwischen einen Blinddarm minimal invasiv entfernen. Das heißt, es gibt 3 kleine Schlitze. Der eine ist links, der andere ist rechts und der andere ist am Nabel. Und beim Nabel geht eine Kamera rein. Und das andere sind dann 2 Arbeitsgeräte, mit denen dieser Blinddarmfortsatz entfernt wird.
Irrsinn.
Also das ist die normale kleine Eingriff. Und dann hast du später, glaube ich, einfach 3 kleine Schnittchen, die schauen ein bisschen so aus, als würden vielleicht Leberflecke entfernt werden. Jetzt war das bei mir so, die haben dieses Minimalinvasive gemacht. Es waren bestimmt 3 motivierte Studenten und Studentinnen. Haben sich gedacht, da kannst du mal hier schnipp, schnipp machen. Standardeingriff, alles geil. Und ich habe mir den OP-Bericht geben lassen. Irgendwann kam dann der Professor und dann gibst du diesen Satz, ich habe übernommen.
Wirklich?
3 Uhr morgens.
Gibt es ein Minutenprotokoll von so einer Operation? Nee,
es ist kein Minutenprotokoll, aber es ist so ein Ablaufprotokoll. Es war ein Tipp hier auch von meinem Freund aus München, unbedingt den OP-Bericht geben lassen. Das ist ein gutes, spannendes Ding. Aber ich fand das ganz geil.
Wie
da habe ich übernommen. Es ist 1,5 Seiten, eigentlich erstaunlich kurz.
Okay.
Genau,
nach einer Stunde kam der Chef rein.
Genau,
Die
haben angefangen, ich war ja wirklich 4 Stunden unter Narkose. Die haben angefangen und haben sie gesehen, oh, der Blinddarm, es ist nicht nur der Fortsatz, es ist dieses ganze Scheißding. Wir brauchen den Superchef. Und dann wird er halt nachts angerufen. Hat er wahrscheinlich heutzutage wahrscheinlich einfach ein Handy. Und muss sich dann ins Auto setzen. Und mitten in der Nacht, nachts um 3 in die Klinik fahren. Ist schon krass, oder?
Ja, hast du seine Frau Blumen geschickt?
Nee. Aber er hat mich dann zweimal nochmal danach besucht. Aber ich habe immer nicht überrissen, dass er Ich dachte immer, es ist halt irgendein Operateur, aber es war dann wirklich der Professor persönlich. Da schaut er nochmal vorbei und will wissen, ob es dem Patienten gut geht. Fand ich sehr rührend.
Genau, aber was macht er? Also er hat das große Skalpell geholt.
Und ganz genau. Und hat halt über diese drei kleinen Schnittchen einfach nochmal quer schön drüber geschnitten.
Einfach alles also mal nach zahlenmäßig einfach verbunden mit dem Skalpell.
Leider nicht, sondern einfach nochmal so drüber geschnitten. Es hat echt, also im Krankenhaus, da war ich wahrscheinlich auch noch unter Schmerzmittel, habe ich immer so runtergeschaut auf meinen Bauch, während die Schwestern da begeistert von den Narben die Verbände gewechselt haben, habe ich immer gedacht, wow, echt gut gemacht, geil, geil. Und jetzt habe ich das erste Mal einen Verbandswechsel selbst zu Hause gemacht. Es schaut richtig scheiße aus. Das ist wirklich...
Ja? Wie groß ist die Narbe, Alter?
Na, die anderen, also die kleinen Dinger, die sind so, was sind das dann? So 3 Zentimeter, sag ich mal, die kleinen.
Ja, ja.
Und das,
ja, ja.
Und das andere Ding, naja, das sind schon, warte, ich habe jetzt hier einen Meterstab, pass mal auf, ich kann es jetzt hier auch abmessen. 12 Zentimeter, würde ich sagen.
Echt?
Ja. Also nochmal ein richtig schöner, großer Schnitt. Also Karriere als Bikini-Model hatte ich ja vor. Mal gucken, ne? Da muss ich die Hosen schon sehr hochziehen.
Ja, du machst den Bauchnabel-Trage-Hosen-Style wieder in. Okay, und dann, und das heißt, dann haben sie aufgeschnitten und dann, da musst du wahrscheinlich alles sauber machen, oder? Wenn der
ganz
Darm
genau
platzt, das heißt, da kommt die Scheiße, verteilt sich im Bauchraum.
Nein, das ist richtig? Mehr, ja, naja, es ist dann, ja, das sagen wir es einfach, genau wie du es gesagt hast.
Haben die einen kleinen Staubsauger oder geht das so Meister Proper-mäßig?
Ja,
wie machen die das?
Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich nicht. Also auf die dann wirklich einen Stall, ja.
Weil, lass uns jetzt ins Detail gehen, auch wenn ich Bauchschmerzen kriege beim Reden, jetzt schon und beim Zuhören. Aber das ist ja erstmal alles so schlabberig, ja, ist ja nichts Festes. Ist zum Beispiel, also du kackst in diesem Moment ja keine Tischplatte voll, ne? Die, wo du einfach einen Lappen nimmst und abwischen kannst. Das ist ja alles dann in diesen Gedärmen so voll mit diesem Kacker, das sich so verteilt hat. Ich liebe diesen Podcast.
Ja,
das muss ja irgendwie sauber gemacht werden.
Ja, und ich frage mich dann wirklich, also zum Beispiel ist der Dünndarm, der ist ja bis oder irgendwas zwischen 2,5 und 4 Meter lang. Ob die dann wirklich diesen Darm dann so auch kurz rauslegen? Ist nicht unwahrscheinlich.
Oder wieder so zusammenkneten?
Ist nicht unwahrscheinlich, oder? Dass sie ihn so rauslegen, dann alles abputzen.
Als würde man so ein Kabel putzen, ne? Als würde man so ein Kabel, weil man irgendwie draußen gespielt hat, beim Open Air, auf dem es gepisst hat, und dann wird ein Kabel geputzt. So Standard Prozedere nach jedem Festival. So, und genau so meinst du mit dem Gedärm?
Und das ist meine Art, und es ist ja total komplex, weil da gibt es ja auch Harnleiter und da ist ja alles voll. Es ist ja nicht nur so, dass da einfach ein Darm da rumliegt, sondern da ist ja alles
das
voll.
Das sieht so aus wie auf Hämatom-Konzerten im Publikum.
Ja. Und was er zum Beispiel auch meinte, also dieser Professor, der ist ja wirklich anscheinend eine große Nummer in dem Bereich. Nicht selten wird dann auch ein ganz langer Schnitt gemacht von oben nach unten und wirklich alles aufgemacht. Und das ist mir zum Glück erspart geblieben. Dank dieses Professors, diesen Namen habe ich jetzt leider vergessen.
Mit dieser Narbe habe ich praktisch gerechnet. Da habe ich gedacht, dass du wirklich so ab linke Brustwarze bis unter Bauchnabel einfach so Einschnitt ist.
Ja, nee. Das.
Weil mir wird richtig schlecht. Während wir reden, wird mir richtig schlecht.
Wirklich. Aber ist krass, ne?
Und
aber
klar, nicht an der Buttermilch.
Und dann müssen die das dann den Blinddarm rausnehmen, dann den Dünndarm mit dem Dickdarm zusammennähen, dann diesen ganzen Därme reinigen und dann wieder reinstopfen, aber natürlich muss es ja auch...
Ja, und vor allem richtig ordnen, ne?
Richtig ordnen, genau.
Schön das irgendwie jetzt um einen Knoten passiert?
Krasse Scheiße, oder?
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, krasse Scheiße.
Krasse Scheiße.
Mann, ey, warum kannst du einfach dir nicht in den Kopf stoßen oder so?
Oder? Ja, oder eine Erkältung. Einfach mal eine Erkältung. Einfach mal einen schönen Husten.
Oder so ein eingewachsener Zehennagel oder ein eingewachsenes Barthaar. Reicht das nicht? Muss man irgendwie so angeben?
Ja.
Ich hab dir schon geschrieben, Alter, das vergiss das. Das hat mich so genervt. Ich war so stolz darauf, dass ich immer so 500 Follower vor dir bin bei Instagram, Alter. Und mit dieser Scheiß nur, ja, mit
Wahnsinn,
diesem Mitleid, oh, mein Darm hier und mein Blinddarm da und so, hast mich jetzt überholt, ey, oh, Arschloch, ey, ja, wirklich. Jetzt, ich werde mich dafür revanchieren.
Und der erste
bin mir überlegen, welche Verletzung ich mir zu holen.
Nein, mach das bitte nicht.
Mir hole.
Und der erste Gedankengang, als ich es gesehen habe, ich habe es zufällig gesehen, ich habe mich damit nicht beschäftigt, ich habe es zufällig gesehen und ich habe als erstes an dich gedacht. Wirklich, du hast mir so leid getan. Ich habe das echt so, keine Inhalte.
Nicht nur, dass ich hier mit der wirklich so halb verkrüppelten Ben unterwegs sein muss. Ja, Wahnsinn. Wirklich, nicht, dass ich mit der so halb verkrüppelten Band auf Tour gehen muss, ohne dich. Ja, überholst du mich auch noch aufgrund dessen, Alter, bei Instagram. Und das ist ja alles, was ich habe. Ist ja wirklich sind diese 10.000 Instagram-Follower.
Ich weiß. Es tut mir leid.
Ja, sehr spannend bis dato. Sehr spannend bis dato. Spannend. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes musikalisches Päuschen. Ihr könnt nochmal kurz aufs Klo gehen, euer Gedärme einmal warm durchwaschen, einmal durchspülen. Schadet auf keinen Fall. Und wir melden uns gleich wieder mit weiteren heißen News aus der Arschritze. Entschuldigung, aus der Bauchraumgegend. So, glaube ich. Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Bis gleich.
Ja, hier sind wir wieder nach einer musikalischen Pause. Wahnsinn, wie lange man da drüber sprechen kann, was man da alles erzählen kann, was man alles erlebt hat. Und ich war ja dann ja auch eine Woche in Leipzig im Krankenhaus. Ganz neue Welt für mich. Sehr viele sächsische Schwestern, eigentlich nur. Muss man sich auch dran gewöhnen?
Das heißt, da hat die AfD schon ihren Job gemacht und hat alle ausländischen Schwestern vertrieben?
Ich glaube, die kamen nie zum Zug. Also in München gibt es keine einzige Krankenschwester ohne Migrationshintergrund. Und es war wirklich so, in Leipzig gibt es keine einzige ohne Migrationshintergrund. Alle haben keinen Migrationshintergrund. Alle sächseln. Sie sind sehr stolz auf ihren Dialekt, habe ich so gemerkt. Aber das ist dann, und mein Zimmernachbar, der war dann auch, habe ich eigentlich gar nicht verstanden, muss ich mal dreimal nachfragen. Das ist schon eine Herausforderung. Also wir hatten schon immer wieder mal über Dialekte. Schwäbisch finde ich schwierig. Sächsisch ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. Ich fand sie, das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Also ich war ja auch schon in München in der Klinik. Da gibt es sehr viele aus Osteuropa. Die haben so eine strenge, aber auch eine wahnsinnige, die sind sehr nahbar trotzdem, finde ich. Streng und nahbar. Klingt jetzt erstmal widersprüchlich, aber das ist eine
streng und empathisch.
Ja, empathisch, und die machen dann auch immer Witze. Ah, Süde, liegst du noch im Bett? Soll ich mich zu dir legen? Sagen sie jetzt vielleicht nicht gerade, aber das ist ein bisschen...
Soll ich Bauch massieren?
Ich mache Pflaster weg, nicht erschrecken. Und dann ist das Ding schon weg. Hast du gezittert? Also da sind so ein paar flotte Sprüche dabei. Da hatte ich ein bisschen mehr Spaß, muss ich leider sagen. In Sachsen, es war humorlos, fand ich ein bisschen. Aber hey, geiler Job, ihr habt alle einen geilen Job gemacht, und ich soll jetzt nicht undankbar klingen. Aber wenn man so ein bisschen einfach mal das Flair von Stationen vergleichen darf, ich meine, ich muss mich auch mit irgendwas beschäftigen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Einfach der Humor. Ein bisschen mehr Humor auf der Station.
Ja.
Ich bin noch ein witziger.
Ich kann in der Kurzfassung mal erklären, was ich so gemacht habe oder wie meine Gefühlslage war, während du in diesem Krankenhaus dich ausgeruht hast und dich mit sächsischen Krankenschwestern beschäftigt hast. Als ich aufgestanden bin und dieser WhatsApp von dir gelesen habe, war ich kurz davor zu heulen. Also wirklich. Und zwar nicht, also gar nicht so wegen dir. Es ist dumm, mir leid. So, einfach wegen der Gesamtsituation.
Ja,
wegen allem. Ich war so, was soll das? Ich habe dann auch mit Gott gesprochen, aber es waren nur 3-4 Wörter und die waren alle, es waren alles Flüche. Und ich saß und diesen wunderschönen neuen Backstage, in diesem wunderschönen neuen Backstage in Haus Auensee, der sagt, du spielst eine Wahnsinnsshow.
Das ist so das war der Menschen, erste große Backstage auf dieser Tour, wirklich. Den habe ich ja noch gesehen. Wirklich,
der beste Backstage überhaupt.
Ja, und ich habe mir gedacht, ja geil, endliches Platz.
Genau, und ich saß da am Klo und diese Nachricht kommt und ich habe diese Backstage gesehen, ich war so gut drauf und dann baue ich mir wieder meinen Thron, ich baue mir aus Klopapier meinen Thron, ich zelebriere das richtig so, meine Morgentoilette, schon öfters, gibt es mehrere Folgen dazu, dieses Podcast, und habe ich da hingesetzt und dann lese ich deine WhatsApp und habe angefangen einfach gegen Sachen zu treten, da drin in diesem neuen Backstage. Flaschen rumzuschmeißen, wie so ein kleines Kind, das, wie sagst du immer so schön, wenn ein Kind... so total durch und nicht mehr zu...
Tobsuchtsanfälle.
Genau, so ein Tobsuchtsanfall. Wirklich, ich wollte dann alles hinschmeißen. Ich sagte, nee, dann halt... Da gibt's gar nichts. Also dann mach ich ja nie wieder Musik. So, solche Nummern. Oh, ich habe wirklich... Also so Viertelstunde, 20 Minuten habe ich gebraucht, um das überhaupt zu akzeptieren, dass es so ist und mir zu denken, mein Gott, scheiß drauf, ist nur Musik. Hauptsache der Junge wird wieder fit. Und geht schon wieder irgendwie weiter. Und dann habe ich tatsächlich relativ schnell angefangen, für Berlin zu planen. Weil meine erste Reaktion war, nee, dann sagt man die Show in Berlin ab. Und dann denkst du eine Minute drüber nach, sagst, nee, ist doch scheiße jetzt. Der Tross ist unterwegs, das ganze Ding ist in Bewegung. Das ist ein Riesenaufwand, das nochmal hinzuschicken.
Riesenaufwand, so viel Kosten, so, viel, so eine große Crew.
Ja, und du kriegst auch keine guten Termine, das muss man auch noch dazu sagen. Diese Termine sind meistens genau. Ein Jahr voraus ausgebucht. Das heißt, die guten Freitag-Samstag-Termine sind einfach weg. Donnerstag wahrscheinlich auch. Und dann kannst du halt irgendwie so einen Dienstag in 6 Wochen in Berlin machen. So, die Leute haben keinen Bock, die müssen am nächsten Tag arbeiten, es wird alles scheiße. Ich sage, nee, kannst du nicht machen. Also, lass mal probieren, einen Drummer zu finden, dass sich das zutraut, weil Timmy einfach einen Tag drauf nicht konnte, dass sich das zutraut, zu spielen. Und diese Reise, auf die ich mich dann begeben habe, hat ungefähr 8 Stunden gedauert. Ich habe, glaube ich, mit jedem Drummer in Deutschland telefoniert. Und am Schluss entstand irgendwie dieses Grundgerüst. Wirklich, aber das ist Irrsinn, weil das ist wirklich um 12 Uhr ging es los mit der Suche so. Und der endgültige Plan stand aber eigentlich erst nach unserer Show. Das ist eigentlich Irrsinn.
Genau, und das zu der Frage auch genau, was ich gemacht habe in Leipzig, genau, es war ja die ganze Zeit noch diese Drummer-Frage. Und mir war klar, ein Mensch kann sich nicht in einem Tag, das liegt nicht daran, dass ich komplizierte Sachen spiele, aber an einem Tag eine Show geil drauf schaffen. Und ihr kam dann irgendwann auf diese Idee, das mit 3 Schlagzeugen zu machen. Dann habe ich überhaupt nicht dran gedacht.
Genau, aber es war auch überhaupt nicht meine Idee. Es war, also Nico, der mir als allererstes dann irgendwie angerufen hat, und der zugesagt hat dann irgendwann, hat dann angerufen und gesagt, ey, ich weiß nicht, ob das schlau ist, dass ich das alles allein, ich krieg das schon irgendwie hin, aber mir würde schon saumäßig helfen, nachdem auch von manchen Songs die Noten nicht da sind, wenn wir uns da irgendwie einen Plan überlegen. Und dann hat es dann so bei mir so Klick gemacht, habe ich gesagt, ja klar, dann lass halt Nils von Schatten mal angerufen, da kam die Julia eigentlich drauf und der Tourmanager und ich im ersten Moment so, weil ich auf alles angepisst war, nee, ist doch scheiße Idee und auch hier einfach einmal durchgeschnauft und überlegen und so, nee, warte mal kurz, Julia, das ist super, ruf Nils an und frag ihn, ob der nicht wenigstens 6, 7 Songs übernehmen kann, da waren glaube ich nur noch 2, 3 übrig. Und dann haben wir einfach bei den Supports angefragt. Der Engschlagzeuger konnte leider nicht, weil er einfach sich krank gefühlt hat, aber der Fokusschlagzeuger hat sofort gesagt, ja klar, ist eine große Ehre für mich und geil.
Na, schön,
und dann ging es nach Berlin. Die Story haben wir alles einen Tag vor, im letzten Podcast schon erzählt. Und dann ging es aber so halbwegs beruhigt nicht. Ich bin direkt aus Leipzig raus, damit total gerne, weil wirklich viele nette Leute da waren, mit denen ich sehr gerne mehr Zeit verbracht hätte in Leipzig, aber ich bin dann direkt raus in den Nightliner, habe mir hingegangen, geschlafen, um einfach fit zu sein, weil ich wusste, okay, der nächste Tag wird echt tough. Und dann ging es echt los, so, ich glaube, ab 12 Uhr bis im Endeffekt 9 Uhr ununterbrochen geübt mit den Drummern, abwechselnd, ununterbrochen, wirklich ununterbrochen, kurz mal irgendwie was gegessen, wenn überhaupt, aber ansonsten bis wirklich 10 Minuten Vorschau noch die letzten Sachen mit Nico ausgebessert in seinen Noten und so. Und dann ging es auf die Bühne und habe gedacht, Alter, das wenn jetzt... Und die ganze Zeit wie so ein Kranker mir eingeredet, letzte Woche schon, es ist nur Musik, scheiß drauf, es ist nur Musik, wie so ein Geistes, wie so ein Gagger-Mensch. es ist nur Musik. Genau. Und dann, um das kurz abzuschließen, dann fiel der Vorhang und Nico hat die erste Nummer so geil gespielt, dass ich wusste, okay, das wird ein schöner Abend. Und es wurde echt ein schöner Abend, ein besonderer Abend, an dem wirklich alle denken werden. Aber das ist halt oft so, ne? Also das, nach den tiefsten Fällen, so nach dem tiefsten Fall kommt irgendwie so der Höhenflug. Aus solchen Krisen entstehen halt irgendwie längere Geschichten. In einer Routinesituation entsteht keine längere Geschichte. Aber dass das uns das schon, da hast du schon was geliefert, Junge. Vielen Dank dafür. An alle Beteiligten.
Ich würde gerne sagen, gerne. Aber das ist, ach Leute. Das.
Und seitdem bist du, genau, und dann war aber noch so, dass, wenn du erzählst, weil seitdem bist du, also ich fand dich relativ lange psychisch stabil, weil ich habe gedacht, so, du zerbrichst psychisch komplett. Das ist die größte Tour deines Lebens. So das, worauf du seit, keine Ahnung, wie alt du bist, aber seit dieser Zeit hinarbeitest.
Wahnsinns.
Und dann darfst du das nicht spielen.
Ja.
Dann darfst du das nicht spielen. Ich hab schnell gegoogelt, so Blinddarm, Operation, wie lange Pause? 6 Wochen. Das ist halt alles klar. Vergiss es. Und dann kommst du irgendwie mit dieser wahnwitzigen Aussage. Naja, ich denke schon, dass ich auf jeden Fall nochmal zurückkomme und nicht zu dir, ja klar, wäre schön. Aber dann auch gesagt, ich glaube, die haben ja nur einen Blinddarm raus, sondern auch ein Teil seines Kleinhirns, Alter. Dieser Typ wird niemals auf der Bühne stehen bei dieser Tour mehr. Und tatsächlich, das ist krass, wie anscheinend, also wie fit dein Körper ist oder wie auch immer sich der Darm regeneriert, aber es ist krass, so jedes Mal, wenn wir telefoniert haben, so solche guten Fortschritte gemacht. Das genau, ist wirklich, und, dass du wirklich nächste Woche spielen wirst, Alter.
Aber also genau, was bei mir wirklich sehr interessant ist, es passiert irgendwas und dann würde ich sagen, bin ich psychisch noch stabil und dann kommt was mit Delay, weil da hier auch dann kurz mal mit dir telefoniert, ne, das war dann, glaube ich, Freitag, also im Prinzip eine Woche später oder 6 Tage später, da hat es mir total zerlegt. Ja. Da habe ich mir so Karriereende und alles macht keinen Sinn und wirklich totale Aufgabe. Und ist das jetzt hier ein großer Tumor, der mich gerade auffrisst? Und also da ging es mir dann richtig schlimm. Richtig, richtig.
Aber 24 Stunden lang und am nächsten Tag, als du dann heim durftest, warst du das Gegenteil. Mega Euphorie, ja geil, ich sitze jetzt und so, alles wird gut.
Genau,
das war aber eine kurze Phase.
Ja, es war wirklich, es war ein Tag, war so ganz schlimm, dann war es auch höchste Zeit heimzukommen. Genau, es gab dann ehrlicherweise auch Entwarnung, was diese Tumorangst, also die schwingt ja immer mit. Es ist wohl nach jeder OP wird es halt eingeschickt, weil man einfach abklären will, dass da nichts Schlimmeres dahinter steckt. Und bis dieser Befund dann zurück ist oder dieses Ergebnis dann da ist, das dauert eben ein bisschen. Und dann bist du natürlich wieder voll gut drauf. Und dann war ich echt ganz gut drauf. Aber genau, es war jetzt schon irgendwie, die Tage zu Hause waren dann klar. Ich meine, im Krankenhaus wirst du halt dauernd zugeballert mit Schmerzmitteln und wirst den ganzen Tag verwöhnt. Und hier bist du dann halt mal wieder so auf dich alleine gestellt. Eigentlich bräuchtest du nur nochmal so Reha, so Resozialisation nach so einem Krankenhaus, wieder in den Alltag, wo du wieder alles selbst machen musst. Und dann denkst du dir schon, ey, was. So eine geile Tour, so fette Dinge. Also gerade Leipzig sah phänomenal aus, so von den Bildern, von der Stimmung.
Aber eigentlich alles. Also eigentlich muss man sagen, wirklich alles. Es gab jetzt kein Konzert, bei dem ich gedacht habe, das ist jetzt,
München alles so, keine Ahnung,
teilweise verdoppelt die Zahlen so. Genau, dann fahren wir auch noch nach München in deine Heimatstadt.
Genau, ihr seid in München, ich hänge in Leipzig. Das war ja dann das erste Wochenende, da war ich noch in Leipzig und ja, schon. Ein riesengroßer Scheißdreck, echt.
Ja, ist es, aber Kopf hoch, ich bin froh. Also ich hab so ein bisschen Angst, mich darauf zu fokussieren oder zu freuen, dass du in Oberhausen wieder mitspielst, weil es ist natürlich ein langer Weg nach Oberhausen. Da kann man gerne mal stolpern. Da kann man gerne irgendwie, keine Ahnung, Alter. Da kann ein Ohrläppchen explodieren, da kann irgendwie einem Spatz das Auge raushacken. Also irgendwas kann da passieren. Aber ja, sobald du auf dieser Bühne dann sitzt um 21 Uhr in Oberhausen, dann werde ich das feiern. Bis dahin keine Chance, Alter. Du gehst auch nicht joggen, du machst gar nichts in Oberhausen. Du setzt dich einfach hin auf eine Couch und bleibst sitzen.
Ei. Ja, auf jeden Fall.
Gut, aber ihr klar. Lieben.
Also ich war auch heute wieder spazieren, also ich versuche wirklich, weil ich hatte auch Drumsticks heute schon in der Hand, versuche das jetzt hier Tag für Tag aufzubauen und klar, also ich denke beim Spazieren gerade wirklich über Stolper nach. Also das Das ist schon das für Schlimme die Psyche ist, alles nicht so einfach.
Nein, ohne Scheiß. Das Schlimme ist, dass ich seit deinem Unfall beim Spazierengehen nur noch über Stolpern nachdenke. Und das überträgt sich auf meine Familie. Ich habe der ganzen Familie verboten, mit Händen in den Hosen, mit Händen in den Hosentaschen zu laufen. Habe ich verboten, ja, der kompletten Familie.
Ja, das ist auch echt gut.
Ja. So, ihr Lieben, du weißt noch, wer die Patreons sind, Süd?
Ja, natürlich weiß ich, wer die Patreons sind. Also wie gesagt, hier, wir waren immer eng in Kontakt. Sie haben hier auch tolle Netflix-Tipps gegeben und jeder hat natürlich Bescheid gewusst über Blinddarmentzündungen. Nee, das stimmt gar nicht. Da war kein Besserwisser dabei, waren alle ganz, wie wir sie lieben, wie wir sie kennen, waren alle ganz toll.
Für alle Menschen da draußen, die nicht wissen, wer die Patreons sind, es ist eine Plattform im Internet, auf der ihr uns unterstützen könnt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gibt es Levels, die ihr buchen könnt. Und mit diesem Geld leisten wir uns zum einen wahnwitzige Challenges. Also damit zum Beispiel, es war nicht klar, wer von uns beiden diesen Blinddarm sich gönnen darf. Es ist auf dich gefallen. Und mit der anderen Hälfte des Geldes werden dann auch wirklich die Chefärzte gebucht, damit bei all dieser ganzen, damit diese Geschichte ein Happy End im Endeffekt findet. Also falls ihr euch einfach fragt, wohin dieses Geld rausgeschmissen wird. Genau. Und weil ihr das so fleißig macht und weil ihr uns so unterstützt, werdet ihr zumindest ein Teil von euch der den entsprechenden Level gebucht hat, der wird von Südchen namentlich in diesem Podcast genannt und ich freue mich tierisch, nach einigen Wochen diese Namen wieder mit deiner Stimme zu hören.
Ja, also ein großes Dankeschön geht raus an Adam Ivan Kubitsch, an Charlie, an Anke, an Captain Hesch, an Chnobilis, CRLX, Crosses Hawk, der Strobi, der irre Plünderer, Emi Trockau, Frau W. aus Off, Freddy Ronski, Go Snippers, Gonzo 112, Ivo Pivo, Jan Steve Rain, Jens K., Chocorino, Judge Dredd, Karen Carsten, Köbi, Linda Wolter, Lord Imo, Luzi Martin vom Planet Rammstein, Matthias Scheer, Mee Streit, Mrs. Crab, Nati und Chrissy, Patricia und Moritz, Philipp Baramian, Rapture Delta, Sascha Saskia, Sugar Monel, Sven Held, Tim Reinhold, West gute Besserung an Süd, Daniel, der Marcel, Janina, Yannick T650, Jirje, Marie Marion, Osti die Flitzerfee, Entschuldigung, oh Gott, das ist mir peinlich, Osti die Glitzerfee natürlich, Steff der alte, garstige Mann, Wladimir, Gabi Unger, hey, die Liste ist ja unfassbar lang, Jens, Kira O, Emano, Reni 85 und Sarah MB. Wirklich, vielen, vielen Dank für euren Support. Patreon.com/Beichtstuhl könnt ihr, wie gesagt, alles nachschauen, nachlesen, alle Infos dazu erhalten. Und wo gehen wir hin? Wir haben ja schon halb gebeichtet.
Wir gehen jetzt beichten, oder? Wir gehen jetzt richtig beichten. Ja, wir jetzt groß, nicht nur Stinke machen, sondern auch beichten. Bis gleich.
Beichte der Woche.
Wir beichten hier und bei mir geht's gleich ein bisschen mit, wie nennst du es bei dir immer, Morgentoilette? Mit der Morgentoilette weiter. Auch ich mache Morgentoilette, das heißt bei mir anders. Das heißt bei mir zum Beispiel Morgenschiss. Morgenschiss mit dem Handy in der Hand. Ja. Und heute Morgen habe ich meinen Morgenschiss gemacht. Alle 17 Kinder und 27 Frauen haben sich verabschiedet. Ich wusste, ich bin alleine in der Wohnung.
Nee, die saßen drumherum. sie saßen drumherum, haben dich ein bisschen applaudiert.
Wären sie um mich herum gesessen, wenn nicht das passiert, was dann wirklich passiert ist. Sie saßen nicht um mich herum. Ich wusste, sie haben alle das Haus verlassen. Sie sind verpflichtet durch Arbeit. Einmal die Älteren, die müssen ja ein bisschen Geld dran schaffen, während ich zu Hause sitze. Und die anderen müssen in die Schule oder in den Kindergarten oder das war es auch schon. Auf jeden Fall saß ich auf dem Klo und dann klingelt's. Okay, alles klar. Dachte erst, dass eine meiner Frauen was vergessen hatte, ruft diese Frau an und sagt, warst du es gerade, hast geklingelt? Nö, bin schon in der U-Bahn. Okay, alles klar, dachte mir, ist der Postbote. Klingelt's nochmal.
Ja.
Und denke mir, ah, blöde Situation, aber ich sitze jetzt hier auf dem Klo, ich kann jetzt, also könnte aufstehen, aber schnell geht's auf keinen Fall. Bin ja
das
hier.
Das ist ja irre, also genau das Gleiche ist mir wirklich diese Woche auch passiert.
Wirklich? Aber jetzt pass mal auf, Morgentoilette, Morgenschiss, wie auch immer, sitz weiter. Auf einmal höre ich so an der Tür was klappern. Denke ich mir, okay, jetzt wird's ein bisschen spooky. Wir haben, so ist ja Altbau und wir haben immer noch so einen Briefkastenschlitz in der Tür. Dachte ich mir, schaut da jetzt jemand rein oder was? Aber es war auch kein eindeutiges Türöffnen oder irgend sowas, ja. Aber auf einmal höre ich, dass wirklich jemand an der Klotür vorbeiläuft. Aber eher so leise. Alter, ich habe so Angst gekriegt, ich habe so Schiss bekommen. Bin dann mit runtergelassener Hose, ja, nicht abgeputzt, wir sind hier im Podcast, ich muss alles ganz offen ansprechen dürfen, zur Tür gegangen und habe versucht, ganz leise die Tür zuzusperren, ja, Schlüssel wieder auf Seite zu drehen und das Schlüsselloch zu schauen. Sehe aber niemanden.
Aber die Hose war unten an den Knöcheln?
Die Hose war unten.
Und sehr gut.
War auch nichts abgeputzt. Ich hatte so Schiss. Also, da kommen wir später wahrscheinlich noch drauf zu sprechen. Es gab ja gestern einen sehr traurigen Tag hier in München. Und ich bin vielleicht auch psychisch gerade sehr labil. Aber ich dachte, dass das jetzt hier ein Terroranschlag ist. Ich weiß nicht, warum in meiner Wohnung und warum.
Warum ausgerechnet dich?
Warum jetzt mich das jetzt hier trifft auf dem Klo. Aber ich wusste, ich bin jetzt gleich tot. Okay. Die werden die Tür eintreten und mich einfach erschießen. Auf jeden Fall bin ich dann in diesem Klo nackt, unabgeputzt, rumgerobbt, habe immer wieder das Schlüsselloch geschaut und irgendwann habe ich aber keine Stimme mehr gehört. Und dann habe ich irgendwann den Mut gefasst, habe mich natürlich dann abgeputzt, die Hose hochgezogen und ganz leise den Schlüssel umgedreht, aber ich wusste auch nicht so richtig, wie verhalte ich mich eigentlich. Renne ich jetzt raus? Renne ich direkt runter? Rufe ich die Polizei an? Das war auch noch ein Gedanke, stimmt eigentlich. Und das habe ich mir aber nicht so richtig getraut, weil ich mir auch wieder gleichzeitig gedacht habe, es kann ja auch nicht sein. Also wer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Terrorist jetzt in meine Wohnung kommt, ist ja dann doch sehr gering. Aber auch möglich. Also haben schon ganz groß gedacht.
Rein theoretisch ist das möglich.
Ja, und das wird so meine Beichte, ich habe wirklich komplett in die Hose geschissen. Ich habe so Angst gehabt. Und
wer war es denn am Ende, Alter? Die Postbotin oder was?
Und dann habe ich dann den Schlüssel umgedreht, habe mich leise so rausgeschlichen und bin gleich rechts so ums Eck und da stand sie dann auch. Das war einfach unsere Putzfrau. Mit dem Putzlappen in der Hand. Die mir eine Polin,
die jetzt gerade
auf Englisch erzählt hat. Ah, good morning. You are still there. Ah, I didn't know that. Okay. Alter, ich bin so erschrocken. Es war wirklich. Und ich war so ein Angsthase.
Ja, das ist krass, wenn man das dann so auflöst, wie banal es oft, also meistens, in 99,999% der Fälle, wie banal und unwichtig und unspooky das dann im Endeffekt ist.
Ja, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so Angst hatte. Ich hatte. Und das Interessante ist auch, dass man überhaupt keinen Plan B hat. Also, dass man so sich denkt, ey, ich bewaffne mich jetzt oder ich nehme jetzt irgendeinen Stecken. Ich würde ja einfach einem Einbrecher oder wem auch immer in die Arme laufen. Er könne mich einfach umhauen oder erschießen. Wehrlos. Ja. Ja, war ein großer Moment gestern, der schön ausgegangen ist und danach lachen wir uns lachend in den Armen.
Ich habe ein schönes Bild. Hast du dir erzählt, dass du total Angst hattest?
Ja, klar.
Schon. Hat sie dich getröstet?
Dann hat das Klo auch so gestunken. Und hat sie gemeint, first I can clean the toilet. No. It's better to start with this living room.
Oh, ist das herrlich, Alter. Ich habe dieses Bild im Kopf gerade, wie du so auf allen Vieren, Alter, nur dieses T-Shirt, die Hose weit unten, also an den Knöcheln, so voll die gekackt. Eier baumeln nach unten und du, genau, so ein bisschen Kacker noch am Arsch, Alter, das T-Shirt hängst du nach unten und du auf allen Vieren versteckst es hinter der Tür. Das ist ein großes Bild, finde ich. Podcast ist ja auch was Schönes, was Audiovisuelles. Da könnt ihr euch ein schönes Bild ausmalen und das einfach genauso abspeichern, wenn ihr in Zukunft an Süd denkt.
Also ich schaue auch mit runtergelassener Hose und mit meinen vier Narben jetzt auf dem Bauch und ein bisschen Kacke am Arsch auch erstaunlich sexy noch aus. Also wir haben ein Selfie gemacht, also da geht schon was. Ne? Also.
Ja, ich rechne mit den nächsten 500 Followern mehr auf Instagram. Kommen wir zu meiner Beichte. Sag mal, habe ich diese Geschichte mit der Lottofrau in Polen schon erzählt? Habe ich das schon gebeichtet?
Ja, die hast du schon erzählt, ja.
Die habe ich schon gebeichtet. Ich dachte mir doch, es dämmert mir. Nein, komm, dann machen wir mit Instagram weiter. Ich habe nämlich viele Beichten hier, die ich noch ein bisschen aufarbeiten muss. Ich war Ende des Jahres bei den Fanta 4, eine meiner Lieblingsbands, in Nürnberg auf dem Konzert. Dann würde ich sagen, wisst ihr auch, dass ich oder wir alle in dieser Band sehr delikat mit unseren privaten Sachen umgehen. Also wieder versuchen wir Dinge zu erzählen aus dem Privatleben oder sehr, sehr selten. Oft schmücken wir es aus, die eine Hälfte stimmt, die andere nicht. Wir machen da einfach, das hat nichts in der Öffentlichkeit verloren, so, wir haben unser eigenes, also mit uns dürft ihr alles, weil wir uns dafür entschieden haben, aber mit unseren Familien eben nicht, oder wir wollen das einfach nicht so. So, das ist so unsere Einstellung. Und jetzt ist es so, dass ich auf diesem Fanta 4 Konzert bin und mache ein Video. Und mache aber ein Video eigentlich für unsere Familiengruppe, wir waren mit der kompletten Familie dort, mache ein Video von der kompletten Familie. Habe aber schon unten, weil irgendwie das war irgendwie ein geiler Song, so ging mir eine Freude voll, aber wusste, das wird so meine Story jetzt fürs Internet werden, für Instagram werden, und film zuerst irgendwie so nur die Bühne und die gute Stimmung und gehe dann aber auf meine Family so und film jeden mal ins Gesicht, lachen, ein paar Zeilen mitsingen, dancen und so weiter. So. Dann ist dieses Video abgedreht auf dem Heimweg, während ich natürlich auf der Autobahn 180 gefahren bin, habe ich das Video geschnitten.
Ja.
Logischerweise hab zwei Videos draus gemacht. Das eine Video in der Kurzversion ohne Familie für Instagram, das andere Video mit Familie für unsere Familiengruppe, für unser Familienarchiv. Und dann habe ich die Story gepostet. Dann war die Sache für mich erledigt. Am nächsten Tag erreichen mich Nachrichten von meiner Mutter und von meiner Schwester und so. Ah, weißt du, also nee, von meiner Mutter, warst du Fanta 4, hä? Ich hab gesagt, ja, war ich Fanta 4? Ah, mit Kindern und Frau, ne? Ich hab gesagt, ja, woher weißt du? Ja, waren auf Instagram. Ich hab gesagt, was waren? Wer war auf Instagram, Alter?
Ich hab's aber auch gesehen.
Ich Idiot, hab einfach wirklich meine Familie auf Instagram gepostet. Das war, also für mich, vielleicht klingt das für euch da draußen gar nicht so schlimm, aber es ist eigentlich vielleicht das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe.
Aber ich habe es auch gesehen, ich habe mir auch gedacht, okay, nimm da heute mal mit, so auch für die Instagram-Zuschauer. Fand es aber überhaupt nicht schlimm. Ihr hattet Spaß.
Ist auch ehrlicherweise überhaupt nicht schlimm. Aber man hat da so seine eigenen Regeln und denkt sich, ey, pass auf, hat hier überhaupt nichts verloren in der Öffentlichkeit. Und deswegen lässt man das einfach weg. So, das ist unser Privatleben. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man so diesen Kodex hat für sich selber und ihn aus 20 Jahren so aus Scheiß bricht, weil man einfach zu dumm ist, das richtige Video zu posten, da habe ich mich schon sehr über mich selber geärgert. Muss ich echt sagen.
Und gab es aber von der Familie
Beschwerden? Für die Mädels natürlich ganz toll. Für die Mädels natürlich ganz toll. So, oh geil, ich bin auf Instagram.
Okay.
Aber
hättest du noch markieren müssen, dass wir so selbst ein paar Follower mehr haben?
Ja, wenn sie es dürften. Die dürfen bei uns erst auf 25 in meine Familie Instagram kriegen. Deswegen haben sie keine Instagram-Channels.
Ich habe das Gefühl, bei mir, ich werde so ein bisschen ausgetrickst. Also die dürfen eigentlich auch erst Instagram ab 35, ist so meine Regel. Ja. Aber die haben alle Accounts mit anderen Namen und nehmen mich aber nicht an, als wenn ich eine Anfrage schicke.
Ja.
Weil da wäre ich ganz fies umschifft.
Bevor sie Instagram und Facebook nutzen dürfen, müssen sie jetzt wissen, was Fake News sind und was richtige Nachrichten sind. Wenn sie diesen Unterschied nicht geschnallt haben, kriegen sie auch keine sozialen Medien hin. Punkt. So, das waren unsere, das waren unsere Beichten, lieber Süd. Es hat Spaß gemacht. Wir würden das Ganze nochmal hier abrunden mit einem schönen Jingle aus der Feder von Süd.
Fakte der Woche.
Ihr Lieben, wir sind wieder zurück. Wir kommen langsam zum Endspurt dieses Podcasts. Ich sitze immer noch in Wien, wollte mich eigentlich hinlegen. Ich merke aber gerade, dass ich so gar keine Zeit habe. Ich werde jetzt noch einen Post machen müssen, werde die Shows in Österreich veröffentlichen. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir es geschafft haben, 3 weitere Shows zu den Dämonentänzen hinzuzufügen. Und die alle 3 in Österreich sind. So eine kleine Österreich-Rutsche werden wir da irgendwie hinten dranhängen. Da freue ich mich tierisch drauf. Wir sind heute in Wien. Ausverkaufte Show. Wer hätte das gedacht? Finde es auch tierisch. Genau, ansonsten wollte ich jetzt noch über München reden. Wir können es gerne kurz anschneiden, auch wenn dieses Thema noch mehr Zeit verdient hätte. Ich war gestern so, also mir ging es so ein bisschen gestern, als ich das gehört habe, wie in diesem Moment, als ich gehört habe, dass du einen Magendurchbruch oder einen Blinddarmdurchbruch hast. Ich habe mir gedacht, was soll das jetzt? Es sind auch keine Zufälle mehr. Also kann mir irgendwie, ich bin wirklich das Gegenteil eines Verschwörungstheoretikers.
Genau.
Aber dass wir jetzt vor der Wahl den 5. Anschlag haben, Alter, das sind keine Zufälle, das sind Bauernopfer, die werden dazu, das sind psychisch kranke Idioten. So, das muss man auch sagen. Und die haben hier auch nichts verloren. Das muss man auch knallhart so auch als Linker sagen. Und das muss man auch sagen. Da bin ich voll davon überzeugt, weil ansonsten werden wir dieses Land nicht mehr einen. Aber das hat ja nur, das ist Hass und Gegenhass und das schadet nur den Falschen, es schadet den Zuwanderern, den Asyl, wie sagt man das?
Scheiße, den
Asylbewerbern. Es schadet eigentlich allen, es schadet unserer Demokratie, es schadet irgendwie, die falschen Parteien profitieren davon. Ich war so richtig, ich war gestern so gepisst, ich kann es dir gar nicht sagen. Mich nervt es auch wirklich und wir sind auch eine sehr linke Band und sehr linke Menschen, dass auch aus der linken Ecke da so gar keine Post oder so gar kein Aufschrei kommt. Das muss ich sagen, das ärgert mich richtig. Das ärgert mich richtig, dass da nichts kommt. Weil ich stelle mir vor, wenn das ein Nazi wäre, dann wäre der Aufschrei riesig, zu Recht. Aber dann muss er auch zu Recht in die andere Richtung gehen. Und es fällt total schwer, das zu verbalisieren, ohne dass man schlecht verstanden hat, dass man falsch verstanden wird oder ohne dass man die Angst hat, falsch verstanden zu werden. Ich war gestern, das hat mich gestern so richtig gefickt. Ich war so 3-4 Stunden lang einfach so in einem stillen Wohnzimmer auf der Couch gesessen, habe Löcher in die Luft gestarrt und habe gedacht, das gibt's doch nicht. So. Und du kommst aus München, du bist ja noch viel näher dran.
Nee, es war richtig krass. Ich habe doch gestern noch erzählt, dass ich ein Kind abholen muss, weil der Hort streikt.
Ja.
Das heißt, gestern war eben Streik von den Erziehern, 13 Uhr das Kind geholt und irgendwann lese ich dann diese Nachricht. Ich habe es auch, weil auch durch dieses Kind, ich musste das eben betreuen, war ich so ein bisschen abgelenkt, habe es auch erst so gar nicht überrissen und dann kam das auch, wie gesagt, so typisch Süd, braucht immer ein bisschen länger bei mir an und irgendwann fange ich an, eins und eins zusammenzuzählen. Warte mal, die heute streiken, also die ganzen Hortmitarbeiter, die Kindergartenmitarbeiter, die wir alle kennen hier, die waren ja genau bei dieser Verdi-Kundgebung.
Ja.
Dann habe ich angefangen, wir kennen noch jemanden aus dem Kindergarten persönlich, die Manuela eben anzuschreiben, ob sie wohl auf ist, wie es ihr geht und so. Und die hat glücklicherweise schon Infos gehabt, hat gemeint, das ist hier der Agilolfinger Kindergarten und Hort und so, da ist zum Glück niemand betroffen. Die waren schon am Königsplatz vorne und der ist ja in einem Schluss dieses Zugs reingefahren. Und es waren wohl viele aus der Abfallwirtschaft. Also auch wirklich die Ärmsten, halt aus der Abfallwirtschaft, die jetzt wirklich diese ehrenvolle Arbeit machen, die kriegen es dann auch noch ab. Und ich habe mir dann auch noch gedacht, ey, du Arschloch, wirklich. Also ein Gedanke meiner Frau hier war auch zum Beispiel, weil du Arschloch mit deinem Auto da reinfährst, müssen wir auch irgendwann dann vielleicht mit einer AfD-Regierung leben, die uns einfach die Luft abschneidet und so. Genau. Und ich bin voll bei dir und wir sind, glaube ich, jetzt auch nicht die Einzigen, die da immer mehr da ans System glauben. Das kann kein Zufall mehr sein. Ja. Also, aber ich meine, so absurde Gedanken irgendwie, keine Ahnung, gibt Russland seiner Familie 100.000 Euro, wenn er hier eine Menge reinfährt?
Ja, oder zumindest irgendwelche Geheimnisse. Also, genau, es ist natürlich, jetzt muss man aufpassen, wenn man sich so in die Verschwörung verfängt, aber ich bin voll bei dir. Das war auch gestern auf Tino hier.
Das ist schon sehr merkwürdig.
Ja, genau. Es ist natürlich, haben andere Länder, vor allem gerade, totales Interesse daran, dass Deutschland destabilisiert wird, dass Europa destabilisiert wird. Deutschland ist eins der wichtigsten Länder einflussreichsten Länder in Europa. Und natürlich gibt es Regierungen, die ein großes Interesse daran haben, dass diese Demokratie, dieses Land destabilisiert wird. Das ist schon. Und dann hast du, wie gesagt, diese Idioten, die das auch dann noch machen, die dann die psychisch labil sind, die dafür empfänglich sind, die das alles zerstören. Ich habe Wut auf allen und jeden gerade. Und naja, wir wollen, lass uns mal einen Schlussstrich wirklich dran machen, auch wenn dieses Thema wirklich viel, viel, viel mehr Platz verdient hätte. Ich will jetzt gleich in 2 Stunden Show spielen und ich will mir von diesem Hurensohn nicht die Laune verderben lassen, gerade im Moment zumindest. Ich will mit positiven Gedanken da irgendwie rangehen. Ich freue mich auf die Show. Ich werde für dich ein bisschen mitspielen, wenn das okay ist.
Ja, das wird total schön. Ich meine, das ist wirklich eine spitzen Zuschauerzahl auch in Österreich. Das ist so geil. Wir waren ja vor 2 Jahren da und jetzt ist das Ding auf einmal ausverkauft. Das ist eine geile Location, finde ich. Das wird bestimmt super.
Genau. Hoffe ich und glaube ich auch dran. Super. Ich habe Bock. Ich habe vor allem noch mehr Bock. Das klingt falsch. Bin noch ein bisschen mehr aufgeregter vielleicht. Wegen morgen. Morgen ist Geiselwind ein Gefühl zu ein Heimspiel für uns.
Ding. Das wird ja unglaublich fett.
Ja, das wird wirklich richtig fett. Ich habe eine Gästeliste. Ich persönlich von 50 Menschen.
Und also meine Gästeliste ist, glaube ich, schon über 15 auf jeden Fall, obwohl ich gar nicht dabei bin.
Ich glaub wirklich, dass wir morgen, also allein gästelistenmäßig so 200 bis 300 Leute irgendwie durchschleusen werden.
Man kann es ja in der App sehen und die ist brutal lang.
Ja. Curfew, Buzzcall, also nicht Curfew, sondern Buzzcall ist morgen um 5 Uhr. Das heißt, sobald irgendwie der letzte Ton gespielt wird, wird sich diese versammelte Mannschaft, Alter, in ein Delirium stürzen. Es wird richtig, richtig schön. Ich freue mich drauf. Deswegen gehe ich heute relativ früh ins Bett. Das ist mein Vorhaben und das werde ich auch heute umsetzen. Wer vor der Bühne kommt, werde mich warm duschen, mir einen Jim Beam Cola einschenken, mich ins Bett legen und schlechten Netflix-Film anschauen und dann hoffen, dass ich einfach so 7-8 Stunden durchschlafe. Morgen werde ich weiter tätowiert an meine Schulter.
Kommt vorbei.
Der Schwanz wird jetzt, hat Schwanz gesagt, der Schwanz wird jetzt gefertigt und ja, es wird ein spannender Tag. Meine Mama kommt, ich bin sehr aufgeregt.
Schützer kommt vorbei. Dass die vorbeischauen.
Ja, und deswegen würde ich sagen, wir spannen mal den Bogen zu Playlist. Wir haben eine Playlist, die heißt Aftershow-Playlist. Ihr findet sie beim Streaming-Anbieter Spotify. Da kommen Woche für Woche unfassbar gute Songs von uns drauf. Und ich möchte diese Woche zwei Sachen draufschmeißen. Einmal von Focus, von einer der Supports, die mit uns unterwegs sind. Auf dieser Tour sehr, sehr, sehr nette Jungs. Vor allem mag ich sie deswegen, weil sie noch kleiner sind als wir. Es gibt wirklich nicht viele Bands auf dieser Welt, die kleiner sind als wir. Aber sie haben es geschafft.
Aber alle Bandmitglieder?
Nee, nein, es gibt natürlich immer den großen Schlagzeuger. Den gibt es immer. Aber der Rest ist klar. Und ich finde, die sehen so lustig aus. Aber ich meine, mit lustig meine ich so niedlich. Die kommen so rein. Die haben alle so gefühlt falsche Klamotten an. Also das ist irgendwie so ganz komisch, was die tragen. So dieser Kleidungsstil ist so total eigen. Ist eine große Auszeichnung. Ja? Der hat was. Da haben sie alle so zu jeder zweite so einen komischen Ohrring irgendwo an Stellen, wo man sie normalerweise nicht hat. Es ist so voll knuddelig, wie die so aussehen. Wenn sie so reinkommen, kommen immer zu spät oder so gerade noch irgendwie so rein, bevor sie Soundcheck machen müssen. Sind aber immer gut drauf, immer ein Bier in der Hand und geile, stabile Band aus dem Osten, gegen rechts aufsteht. Und die haben einen super Song gemacht, der heißt Tor Steine Fresse. Schöner Titel. Jeden Tag schaue ich hier in Torsteiner fressen, irgendwie so, aber es ist wirklich ein super Song. Den würde ich gerne auf die Gästeliste packen. Ja. Morgen in Geiselwind auf die Gästeliste schmeißen. Und dann gibt's das Gegenteil eines politischen Songs, und zwar von dem Künstler Schürze. Künstler Schürze ist der Mann, der Laila auch geschrieben hat. Und er kommt morgen vorbei, er kommt morgen nach Geiselwind und wir werden morgen mit Schützer einen Song spielen. Schützer wird morgen mit uns Es regnet Bier spielen. Wir haben den kürzlich kennengelernt, ein wirklich ein sehr, sehr netter Zeitgenosse, mit dem man auch ganz gut was wegsaufen kann. Und einfach ein total netter Typ. Und der hat einen Song, der wird einigen wehtun da draußen. Aber ich pack den trotzdem drauf. Vielleicht gibt es ein paar Male-Fans. Der Song heißt Bumsbar. Bumsbar, heute sind wir wieder Bumsbar. Aber ihr wisst, das ist Zusammensetzung aus ganz unterschiedlichen Stilrichtungen, diese Playlist. Und da gehört mal zumindest ein Male-Song auch mal drauf. Genau. Das sind meine zwei Songs. Was hast du?
Ich habe auch zwei Songs. Und apropos Fokus, die Ohrringe an interessanten Stellen haben. Das war in Leipzig bei den Krankenschwestern auch noch interessant. Piercing. Die Piercing-Kultur.
Piercing sind wieder so da, Alter. Piercing
ist bei wieder Krankenschwestern da. In Leipzig, aber auch an Stellen, wo ich mir denke, okay, klar, spannend. Du wolltest kannst anders machen. Sein. Das ist dir gelungen. Wenn er hier, keine Ahnung, ein bisschen über dem Backen unterm Auge hängt oder so.
Ja, ja.
Aber
ja.
Dann auch ein Ring und auch Tattoos. Sehr interessante Tattoos. So. So mit Ansage, ich will das hässlichste Tattoo der Welt. Ja, kriegst du. Ja,
so ein Hakenkreuz in die Pupille rein tätowiert.
Ja, ja. Also da waren schon spannende Dinge dabei. Aber wie gesagt, alle lieb, ein bisschen kühl. Also zurück zur Musik. Feine Sahne Fischfilet. Hauen ein Album erst in ein paar Monaten raus, aber jetzt gab es die erste Single. Sie heißt wie das Album Wir kommen in Frieden. Ich kann jetzt ein bisschen auf den Song eingehen, ein bisschen beschreiben. Es ist so der typische.
Nee, das geile.
Die Julia schreibt das immer so geil, wenn sie Sachen für uns schreibt. Also der treibende Rhythmus ist halt sehr geil bei diesem Song. Yeah, yeah. Und die fette Gitarre, die Melodie hat einen großen Wiedererkennungswert. Aber genau, die Melodie gerade in den Strophen hat wirklich diesen feine Sahne, Fischfilet Wiedererkennungswert. Das sind so geile Tonsprünge, relativ hohe, also große Tonsprünge immer. Das ist eigentlich eine ganz untypische Melodie.
Klingt so disharmonisch, ne?
Ja, ein bisschen disharmonisch, aber dann auch wieder total markant und weiß sofort, all klar, ist feine Sahne.
Das Lustigste an diesem Song ist ja, dass wir den Titel Wir kommen in Frieden dreimal probiert haben. Wir haben drei Songs geschrieben, ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben hier, aber wir haben dreimal diesen Titel angefasst und haben drei Songs versucht zu dieser Zeile Wir kommen in Frieden und sind nie auf den grünen Nenner gekommen. Nie war das gut, das hat nicht funktioniert. Wir fanden diesen Titel so gut, dass wir sogar gesagt haben, eigentlich müsste ein Album so heißen von uns und es ist 3 Monate her. Und dann kommt Feine Sahne Fischfilet mit dem Album Wir kommen in Frieden, Alter. Das ist Gott sei Dank. Nee, andersrum. Alter, was hätten die gemacht, wenn wir diesen Song...
Ja, eben.
Andersrum.
Ja.
Wenn das eine Single gewesen wäre vor 3 Monaten vor uns.
Die hätten oder sich wir das getan, Album so genannt hätten. Dann sie alles einstampfen müssen. Auf jeden Fall, genau. Und dann einfach für mich und für alle anderen, die immer wieder einen dritten Arsch brauchen, von den Hives der Song Come On. Macht immer wieder Spaß. Am Ende ist er schon auf der Playlist, aber dann landet er wieder weiter oben, wird ein bisschen wieder nach oben geschoben. Und die Hives habe ich auch im Krankenhaus mal ein bisschen wieder mehr angehört. Die haben schon auch geile Dinger gemacht. Ne? Auch so eine Band. Habe ich mir auch überlegt, da kann man sich vielleicht auch mal so ein Riffing abschauen. Für so einen eigenen Song.
Oder
so.
Wie auch mal ein Riffing abschauen? Was laberst du denn für ein Zeug jetzt, Alter? Nee, Junge, pass mal ein bisschen auf hier. Das ist
nein,
so der Trick,
das ist ganz... Nein, ey, Foo Fighters hat er auch hier gesagt, hat bei Tom Petty sich da inspirieren lassen. Das ist
ja, das ist was anderes. Das klingt viel intellektueller, wenn du sagst, sich inspirieren lassen. Aber ja, einfach mal so okay, einen Riff abschauen, Alter.
Ich finde, Riff abschauen ist weniger als inspirieren lassen. Inspirieren lassen ist ja so, naja, gut, dann schreibe ich den Song gleich nochmal. Gesanglich muss man es anders draufsetzen, aber diese Riffs, die sind schon abgefahren, die sie haben. Na gut, das wäre es gewesen. Das sind meine zwei Songs. Von mir aus können wir läuten.
Letzte Runde.
Ganz schön lautes Ding heute, huh? Wow.
Was, die Glocke?
Ja, hui. Dann hier sind,
das, ja, wie gesagt, das ist tatsächlich auch, sind auch meine Hohn. Die wurden dadurch, wir sind in so eine ganz große, also wir sind damals nach Island gefahren. Da gibt es bekannte Höhlen, die sehr, sehr hoch sind, die sehr hallig auch sind. Da haben Bands schon, also große, große Bands haben dort Alben aufgenommen. Und da weiß ich noch, weißt du noch, als wir zu zweit dahin gefahren sind, das ganze Ding abmikrofoniert haben mit einer 16-Mann-Crew. Ich bin einfach breit.
Wir mussten ja erstmal ein Mikrofon finden, das schafft so dieses ganze Spektrum einzufangen. Also dieses Mikrofon hat ja im Prinzip schon, was ich, 2 Meter Durchmesser gehabt. Ja. Aber ich weiß alles, als wäre es gestern gewesen.
Dann hatte ich nichts an, außer so ein kleines, viel zu enges, nicht schon ein weißes, viel zu enges Feinripp an, das so unter dem Bauchnabel, knapp oberhalb des Bauchnabels aufgehört hat. Habe mich hingestellt, ein bisschen breitbeinig, so ein bisschen wie so ein Sumo-Ringer. Und dann hast du mit so einem goldenen Metallschuh von hinten einfach richtig reingetreten. Mehrmals. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der 6. oder 7. Klingeln haben wir tatsächlich verwendet, um diesen Jingle dann fertigzustellen. Es hat sich gelohnt, finde ich. 16.500 Euro später haben wir, finde ich, ein fettes Ding produziert.
Fettes Ding produziert, und wir haben das, kann man schon an dieser Stelle verraten, wir haben das ja auch noch ein bisschen weiter verkauft. Also es ist ja jetzt nicht nur in diesem Podcast als Glocke eingesetzt. Es wurde
sondern
schon
auch Hell's Bells zum Beispiel. Hell's Bells, Hell's Bells Remastered ist praktisch mit meinen Glocken remastered worden.
Das war das eine, also im musikalischen Bereich, aber wir wollen noch auch von den zwei oder drei Hollywood-Produktionen, wo das im Prinzip bei dem einen Western zum Beispiel, was ein Remake von Spielen wir das Lied vom Tod nochmal eingebaut, ja. Für die ganz großen Big Band-Szenen auch in London und so. Also das hat sich locker ausgezahlt.
Ihr seht den Big Ben, aber ich hört meine Eier. Der Podcast heißt Süds Leidensgeschichte. Ich finde, der bringt es einfach relativ unromantisch auf den Punkt. Ich glaube, es gibt viele da draußen.
Aber nicht beschweren, wenn es dann wieder noch mehr Instagram-Follower gibt, bitte.
Ja, Süd Hämatom oder wie heißt denn Instagram-Channel?
Ist ganz irgend sowas, ja. Schlagzeuger Hämatom oder so. Also ganz unkreativ.
Das ist ganz unkreativ,
aber rangehen.
Nee, überhaupt nicht. Nicht jeder kann Ost 333, kann sich das einfallen lassen. Ich habe es geschafft. Ihr Lieben, bevor es irgendwie zu dumm wird, vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Ich bin froh, dass wir wieder da sind. Es macht Spaß. Ich bin froh, dass wir den Podcast heute aufgenommen haben und nicht am Montag, wenn ich so tot auf meine Couch liege. Das ist total schön. Ich freue mich auf dich wieder hier in diesem Bus.
Ich freue mich auch. Das ist auch auf Dauer, dieses Zuhause-Sein, das ist auch nichts auf Dauer.
Nein, das ist Familie ist wirklich vollkommen überschätzt.
Ja, wirklich, total. Und ich kann jetzt auch langsam anfangen, von meinen Spaziergängen Videos zu posten. Ich gehe jeden Tag spazieren.
Ja.
Ich habe heute schon eine Liegestütze mal, so ganz vorsichtig einfach mal, mich hat das so interessiert, ob da irgendwas zwickt, gemacht, hat funktioniert. Was komischerweise noch gar nicht geht, ist auf die linke Seite zu liegen. Keine Ahnung, ob er da noch so einen komischen Darmknoten drin hat.
Das vielleicht so ein bisschen, vielleicht staucht sich das so ein bisschen oder so. Wer weiß das schon? Wir werden
macht
das
man aber beim Schlagzeugspielen in der Regel nicht auf die linke Seite legen. Von daher ist es machbar.
Genau.
Ich finde es auch schön. Hat Spaß gemacht.
Ja, und
also ich finde es schön, mal wieder hier ein Mikrofon zu haben.
Und genau. Und ihr, zum dritten Mal anzufangen, holt euch Tickets für das große Tour-Finale in Hamburg. Ihr wisst, das Ziel ist diese eine Arena, wie sie auch immer heißt, Inselpark Arena, auszuverkaufen. Dann werden wir den Song von Finch covern, Tattoo. Ihr bekommt diesen Song dann zwei Wochen später irgendwie live in der Live-Version geschenkt. Könnt ihr den anhören. Und ich, wahrscheinlich wird die Wahl auf mich fallen, ich werde mir einen Namen aus dem Publikum einfach tätowieren lassen. Wir werden einfach den Inhalt dieses Textes auf der Bühne im Endeffekt spielen. Und der Tätowierer hat wirklich nur diese 3 Minuten Zeit, mit diesem Namen auf irgendeine Körperstelle zu tätowieren, während ich diesen Song spielen muss. Das wird schön.
Und hättest du dich schon auf eine Körperstelle festgelegt?
Es muss ein Arm sein.
Wenn du es werden würde? Ein Arm.
Ja, oder hinten auf der Schulter, vielleicht unter West.
Ein Arschgeweih ist dann doch nicht so.
Arschgeweih, da habe ich ja schon 2 Stück.
Aber ich bin nicht in dieser Position, da jetzt irgendwas zu machen. Also wie du es fühlst, wo du dich das am besten vorstellen kannst. Ich meine, du kannst ja auch sagen, der Name, lass ihn Hans sein. Also, das ist schwierig natürlich. Aber wenn es ein Frauenname ist, dann kannst du ja sagen, ey, meine zukünftige Frau muss halt einfach so heißen.
Ich würde mir tatsächlich aus mehreren Gründen gerne einen Männernamen tätowieren lassen. Ich weiß nicht, ob es so gut kommt, zu Hause kommt, wenn ich dann mit Anna auf dem Arm
durch die Gegend laufe. Ist ein Punkt. Und so ein schönes Josef.
Ein schönes Josef, finde ich, geht klar. Ein Sepp oder so. Auch ein Friedrich oder Adi. Aber Christine oder Julia, ich weiß nicht, ob das gut kommt. Ich muss das zu Hause nochmal ganz kurz ansprechen, bevor sie das von Instagram erfahren. Okay, ihr seht schon, der nächste Konflikt ist vorprogrammiert. Leute, ich verabschiede mich. Ossi hat euch lieb.
Und bevor ich mich verabschiede, das ist natürlich vollkommen richtig. Ich dachte mir auf jeden Fall einen Frauennamen. Ich weiß auch nicht warum, weil ich gedacht habe, trägt man besser auf seiner Haut. Aber es geht natürlich gar nicht. Also bin voll bei dir. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für alles und wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.